Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Als im Frühjahr 2020 die Nachricht kam, dass Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz anmeldet und zahlreiche Warenhäuser schließt, war das für viele Städte ein Schock. Für viele Kommunen bedeutete das, ein wichtiger Anker der Innenstadt fällt weg. Die Angst vor Leerstand und einer Abwärtsspirale war groß. Doch es gibt Städte, die genau diesen Moment als Chance genutzt haben.
Hanau ist eines der Beispiele dafür. Hier wurde aus der Schließung des Galeria Kaufhofs der Startschuss für ein mutiges Stadtentwicklungsprojekt, das darüber hinaus auch schon einige Zeit lief. Die Stadt hat das Gebäude 2023 übernommen und zum Stadthof umgebaut. Ein lebendiger Ort mit Pop-up-Stores, Ausstellungen, Gastronomie, Bildungsangeboten und neuen Nutzungsideen.
Im Erdgeschoss sind inzwischen alle Flächen vermietet, von jungen Labels über Cafés bis zu kreativen Pop-up-Konzepten. Die Brüder Grimm Akademie ist ins dritte Obergeschoss eingezogen und macht den Stadthof zusätzlich zum Hochschulstandort. Die Eröffnung im März 2025 war ein echtes Stadtfest. Die Innenstadt hat spürbar an Frequenz und Vielfalt gewonnen. Und am 26. September ist mit der internationalen Ausstellung Körperwelten ein weiterer Besuchermagnet hinzugekommen.
Vor rund 2 Jahren haben wir bereits mit unserem heutigen Gast Daniel Freimuth, Geschäftsführer von Hanau Marketing, über das Thema Stadtentwicklungsprogramm Hanau Aufladen gesprochen. Damals war die Nachricht, dass die Stadt den ehemaligen Kaufhof kauft, noch ganz frisch.
Heute wollen wir wissen, wie lief die Umsetzung ab? Welche Hürden gab es und wie wurden sie gelöst? Wie hat sich die Innenstadt seitdem verändert? Und wie geht es jetzt weiter? Was sind die weiteren Pläne? Und natürlich auch, was können andere Städte von Hanau lernen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen? Hallo Daniel, schön, dass du nochmal bei uns bist.
Ja, hallo, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
Grüß dich. Ja, Hanau, ein Vorzeigeprojekt, da muss man immer nochmal rein. Die Frage, was Innenstadt für dich persönlich bedeutet, mit der wir ja sonst unseren Podcast starten, haben wir ja schon vor 2 Jahren in Folge 16 beantwortet. Den Link packen wir nochmal in die Shownotes. Daher heute ein bisschen eine abgewandelte Frage. Was bedeutet es für dich persönlich, die Innenstadt zu gestalten?
Ja, das ist eine total spannende Frage und ich muss echt sagen, dass die Aufgabe mich jeden Tag eigentlich wieder total positiv stimmt und total voller Freude in den Arbeitstag starten lässt. Warum ist das so? Wo kriegt man eine Aufgabe, einen Ort mitzugestalten, den eigentlich fast jeder nutzt? Und wenn man sich jetzt die Stadtbilddebatte anguckt der letzten Wochen, dann glaube ich, war das nochmal ein ganz großes Beispiel dafür, dass Innenstädte einfach eine vollkommen andere Bedeutung haben als jeder andere Ort in der Stadt. Und die Menschen gieren danach, zu partizipieren an der Entwicklung und sie gieren danach, dort etwas Neues zu kennenzulernen. Und es ist unfassbar cool, dass ich an dieser Stelle mitarbeiten darf und dass ich das maßgeblich mitgestalten darf hier in Hanau.
Wenn wir nochmal einen ganz kurzen Recap machen auf unsere Folge vor 2 Jahren. Wie sieht denn die Gestaltung konkret aus? Was habt ihr denn gemacht, so in 3 Sätzen, wenn es geht?
Oh, in 3 Sätzen, oh hi.
Wem die Folge 16 zu lang ist quasi. Ne?
Ja, wir haben jetzt gerade 5 Jahre Hanau Aufladen gehabt und haben dann tatsächlich, weil man das ja dann auch immer so macht, auch für seine Gremien mal so eine kleine Leistungsbilanz erstellt. Und wir sind am Ende auf 130 Projekte gekommen, die wir in den letzten 5 Jahren gestartet haben und das natürlich viele von den Projekten hatten mehrere Teile. Also am Ende sind das bestimmt 500 Sachen gewesen, die wir so in den letzten Jahren initiiert haben. Und das war schon eine ganze Menge und eben der Handel hier ist sehr glücklich und die Akteure in der Innenstadt sind sehr glücklich mit dem, was wir tun, weil die Frequenzen eben einfach noch stimmen. Noch, muss man ja wahrscheinlich sagen.
Vor 2 Jahren haben wir dich betitelt Daniel Freimuth von Hanau Aufladen, heute als Daniel Freimuth von Hanau Stadtmarketing. Hanau Aufladen ist ja das Stadtentwicklungsprogramm vom Stadtmarketing für Hanau. Können wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Ja.
Also Hanau Aufladen ist das Stadtentwicklungsprogramm der Stadt Hanau. Also so muss man es noch ein bisschen weiterfassen. Und die Hanau Marketing GmbH, bei der ich Geschäftsführer bin, die ist so ein bisschen die Regisseurin in diesem ganzen Programm. Also es wird getragen von der gesamten Stadtverwaltung, von allen Eigenbetrieben, allen Ämtern, allen Gesellschaften. Aber wir als Hanau Marketing GmbH sind so ein bisschen der Motor in dem ganzen Konstrukt, führen das immer zusammen, entwickeln neue Ideen, ticken an die richtigen Stellen und natürlich, und deswegen bin ich auch heute hier, sind wir die Einheit, die das Ganze vermarkten darf, also darüber erzählen darf am Ende.
Ja, wir hatten ja vor 2 Jahren schon über einige Teilaspekte gesprochen. Was sind so die, du hast gerade 130 Projekte genannt, was wären so die wichtigsten? Also ich zähle jetzt einfach mal, weil wir es ja zum Thema der Folge gemacht haben, den Stadthof dazu. Und davor, nenn mal noch so 2, 3 andere Riesenthemen.
Also ich sag mal, natürlich haben wir mit dem Thema Vorkaufsrechtssatzung, glaube ich, deutschlandweit etwas initiiert, was in ganz vielen Städten im Moment ja diskutiert wird oder wo man versucht, sich ein bisschen an uns anzulehnen. Wir üben das Instrument seit 3 Jahren auch gar nicht mehr aus. Also das ist voll akzeptiert. Der Markt hat sich komplett gedreht, kooperiert mit der Stadt. Mhm. Das ist natürlich super gut. Und das, was mich ehrlicherweise nach wie vor am meisten beeindruckt, ist, dass wir haben 19 Pop-up-Konzepte in diesen 5 Jahren, mit denen haben wir es zu tun gehabt. 12 davon sind heute Dauerakteure in der Innenstadt. Die haben also Mietverträge von uns übernommen, sind an andere Flächen gezogen. Und ich glaube, das ist eigentlich ehrlicherweise der größte Verdienst von diesem ganzen Wirken, was wir gemacht haben, mit den ganzen Kollegen, die ich dahinter auch hier in meinem Team habe, haben wir da, glaube ich, eine Betreuungskette und auch ganz viele Instrumente, die so wunderbar aneinander greifen, initiiert, die eben auch nachhaltig was machen mit der Stadt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, dass man nicht nur jetzt so Einmaleffekte, so feuerwerkartig irgendwie unterwegs ist, sondern dass man mit seinen Ideen möglichst eben auch nachhaltigen Erfolg generiert.
Wir haben ja dann im Anschluss an deine Folge auch noch eine Folge mit 2 Pop-Up-Stores oder 2 InhaberInnen von Pop-Up-Stores in Hanau gemacht, Lotte im Glück und Lorei. Frage, gibt's die noch? Hat's
ja
geklappt?
Die super. Gibt es beide noch, ja, sind beide da, haben beide eben jetzt langfristige Mietverträge abgeschlossen. Und natürlich muss man auch sagen, bei beiden könnte der Umsatz noch besser sein. Also auch das gehört dazu, dass man so ehrlich ist. Aber der Weg, und das meine ich eben, es ist nicht immer sofort morgen der finale Erfolg, aber es ist ein Weg, den wir versuchen aufzuzeigen und bei denen begleiten wir eben solche Pop-up-Aspiranten und der soll langfristig in eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen eben führen, damit die eben dann am Ende auch ohne staatliche Förderung am Ende am Markt agieren können. Das ist ja das Ziel.
Da sind wir ja eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich früher habt ihr Flächen selber vermietet und dann temporär solchen Konzepten zur Verfügung gestellt. Heute habt ihr dafür in noch größerem Stil Teile des Stadthofs, korrekt?
Ja, absolut. Also genau so ist es. Also eigentlich ist der Kauf des Kaufhofs und das versuche ich jetzt auch immer an vielen Stellen zu verdeutlichen, der ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern der war in dieser ganzen in diesen Entwicklungsschritten die logische Konsequenz. Also wir haben an ganz vielen Stellen vorher schon gesagt, wir können uns da keinen Leerstand leisten. Und an so einer Stelle wie am Marktplatz direkt, 12.500 Quadratmeter Leerstand, und die hätten wir auch heute noch, also wenn die Stadt damals nicht gekauft hätte, das wäre ehrlicherweise eine Riesenhypothek für die Innenstadt gewesen. Und was noch viel dramatischer ist, alle Bemühungen der letzten 10 Jahre wären quasi schlagartig weggefegt gewesen, weil man hätte dann wahrscheinlich täglich die Negativentwicklung sich angucken können drumherum. Und deswegen war der Weg, das zu kaufen, glaube ich, total richtig. Aber hinter dem Kaufen lag auch damals schon eine zweite klare Botschaft unseres Oberbürgermeisters. Wir trauen uns auch zu, es selber zu entwickeln und es über die städtischen Gesellschaften, also auch über die Hanau Marketing GmbH, eben selber zu betreiben. Und ich glaube, das ist natürlich schon was jetzt nicht auf der Tagesordnung ist bei den meisten Kommunen. Und wir haben natürlich eine ganze Menge gelernt auf dem Weg. Also das muss man auch ehrlich sagen. Also von wie bestellt man ganz schnell Heizöl? Wie kann man irgendwie auch im Notfall ein Gebäude erwärmen, wenn einem die Heizung um die Ohren fliegt und solche Sachen? Es ist ein spannender Prozess. Und wenn man dann in so einem Umfeld arbeitet wie hier in Hanau, wo man dann auch nicht sofort den Kopf abgerissen kriegt, wenn mal was schief geht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also man muss sich Dinge trauen können, auch immer in dem ja, in dem Wissen, dass wenn sie schief gehen, dass man dann trotzdem weitermachen darf, ja, und dass man dann am Ende nur lernen muss, dass man den gleichen Fehler nicht nochmal macht. Und das ist so das, was wir gemacht haben. Und wenn ich das, werdet ihr wahrscheinlich fragen, was ist das für ein Beispiel? Wir haben zum Beispiel bei dem Besatz Pop-Up-Stores, hast du ganz eben in der Anmoderation gesagt, wir haben natürlich gelernt, dass wir am Anfang mit diesen ganz innovativen Läden und ganz innovative Produkte am Ende zu spitz waren. Also wir haben zu spitze Zielgruppen bedient und das hat dann nach einer Anfangseuphorie sehr schnell zu ernüchternden Umsätzen geführt und dann muss man nachsteuern. Also das ist ehrlicherweise gar nichts Schlimmes, aber man muss dann nachsteuern. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Stores auch ausgetauscht. Das war übrigens gewollt so, ne? Also das ist Programm im Stadthof, dass immer wieder etwas Neues passiert. Und wir sind jetzt breiter geworden in den Produkten. Wir haben relativ viel Bekleidung jetzt wieder drin, aber von jungen Labels, von jungen Designern, also nicht den Standardkram, den man in jeder Innenstadt so hat.
Bevor wir auf die Bewirtschaftung und weitere Pläne und sowas genauer eingehen, lass uns nochmal einen Schritt zurück vor zwei Jahren gehen. Zum Oktober 2023. So, damals war gerade der Beschluss gefasst, dass die Stadt den Kaufhof kaufen wird. Wie kam es denn dazu? Also wann habt ihr zum Beispiel erfahren, dass der Kaufhof in Hanau schließt und wann wurde beschlossen, wir kaufen den und wie ging es dann weiter?
Ja, also Hanau stand schon, wie an vielen anderen Standorten auch, war ja nicht die allererste Insolvenzwelle, Hanau stand schon öfter zur Disposition, ist dann immer ein Stückchen von der Schließliste noch runtergesprungen und hat es dann überlebt. Das heißt, wir wussten schon, dass das irgendwann wahrscheinlich so kommen wird. Und dann hatten wir uns natürlich mit diesem Selbstverständnis von wir kaufen Immobilien, wir betreiben Dinge am Ende auch selber, natürlich schon relativ früh mit der Frage beschäftigt, was passiert denn, wenn es so weit kommt? Und da war eigentlich allen klar, dass wir dann agieren wollen, also nicht abwarten und gucken, was passiert, sondern agieren. Wir haben uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, kann das eigentlich an jemand anderes verkauft werden, den wir in der Stadt nicht wollen? Also auch das hat man ja als Problem. Da haben wir über die Vorkaufsrechtssatzung, über Erbbaurecht, unser Oberbürgermeister hat damals gesagt, das Abwehrspiel ist perfekt. Also haben wir eine perfekte Abwehrkette gehabt. Das macht aber jetzt ja noch nichts nach vorne und im Sinne der Offensive. Und als dann am 13. März 2023 kam die Nachricht, haben wir am 15. März haben wir bereits das erste Mal zusammengesessen, weil wir im Prinzip Systeme aus unserem großen Innenstadtumbau Ende der 2010er, Anfang der 2010er Jahre wieder reaktiviert haben. Und wir hatten einen Experten im Sinne Vergaberecht, wir hatten Immobiliensachverständige, die saßen bereits zwei Tage später, alles Sachverständige von extern, direkt wieder am Tisch und sind mit uns ins Arbeiten gekommen. Und ich glaube, das ist natürlich einer der Kernpunkte gewesen, warum wir das in diesen 7 Monaten geschafft haben, einen Ankaufsbeschluss auch umfassend vorzubereiten. Das ist ja eigentlich ein längerfristiges Projekt als 7 Monate. Und dann haben im Oktober 2023 die Stadtverordneten einstimmig beschlossen. Und warum ist das so gekommen? Also zum einen gibt es ein hohes Zutrauen, oder sagen wir andersrum, es gibt eine große, klare Haltung hier in Hanau. Innenstadt ist von herausragender Bedeutung für die städtische Gesellschaft. Das trägt die gesamte Politik mit. Und dann gab es eben über diesen Innenstadtumbau ein hohes Zutrauen in die handelnden Personen, Oberbürgermeister Martin Bieberle und auch die externen Sachverständigen, die mit dabei sind, dass wir das können. Und das muss man natürlich, das muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, auch heute wieder, wie damals beim 2014/15, haben dann alle gesagt, ja, guck, die können es wirklich. Also die können es wirklich. Und das würde man heute vermutlich ähnlich sagen, wenn man drauf guckt.
Ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel dafür. Das zeigt, dass das Narrativ, das über die eigene Innenstadt erzählt wird, auch ganz wichtig ist, wie sie sich tatsächlich weiterentwickelt. Weil wenn du immer nur erzählst, dass alles wird schlechter, alles schließt und so weiter und so fort, dann überträgt sich genau diese Stimmung in die eigene Bevölkerung, also beziehungsweise die Menschen, die in der Stadt leben. Und bei euch ist es genau andersrum und deswegen funktioniert es auch irgendwie, ne?
Ja, es ist vielleicht noch immer die Frage, wie das von außen gesehen wird und wie das in der Stadt gesehen wird. Na, also ich glaube, in der Stadt haben wir auch schon eher so mehr diejenigen, die sagen, hier ist alles nicht so toll in der Innenstadt. Von draußen ist der Blick durchaus positiver. Das, was wir hier zumindest machen in Hanau, und das versuchen wir auch so im Tagesgeschäft, wir malen jetzt aber auch nicht jeden Tag rosa Elefanten an die Wand. Also wir wissen schon, dass wir auch noch eine ganze Menge zu tun haben. Also wir sind zwar auf einem guten Weg, das ist keine Frage, aber es gibt immer Dinge, die besser sein können. Es gibt immer Dinge, die zu verbessern sind. Und ja, es gibt halt auch Ecken, die nicht so schön sind, auch bei uns in der Innenstadt. Das ist vollkommen klar.
Das ist ja überall so.
So wie ich mir das vorstelle und aus den Gesprächen mit dir mitnehme, seid ihr ja ein relativ großes Team verhältnismäßig für Stadtmarketing-Verhältnisse. Und ihr habt, glaube ich, eure Innenstadt-Stakeholder, alle Akteure so ziemlich gut im Griff, glaube ich, und betreut die sehr lange. Wenn wir jetzt dahin schauen, auch Richtung Bürgerbeteiligung, wo wir auch vor 2 Jahren drüber gesprochen haben, gab es das auch bei dem Stadthof und gibt es das vielleicht immer noch? Du hast gerade gesagt, ihr habt schon Sachen ausgetauscht oder austauschen müssen. Fragt ihr da auch nach wie vor die Bürgerinnen und Bürger, was da gewünscht ist, was vielleicht noch fehlt?
Also wir fragen natürlich die Kundinnen und Kunden. Also es gibt eine Kundenbefragung, die natürlich am Ende eine Bürgerbefragung ist. Also wenn Leute bei uns reinkommen, wir haben sie online. Mhm. Und dann fragen wir die Leute natürlich, was sie vom Stadthof halten. Und da ist eine der Ergebnisse, also wir sind in allen Faktoren sehr positiv bewertet, also Aufenthaltsqualität und wie man sich so insgesamt am Ort fühlt. Und das, was die Stores verkaufen, hat einen bisschen schlechteren Noten bekommen. Und dementsprechend versuchen wir da natürlich eine Antwort drauf zu finden, wobei uns allen klar ist, und das ist auch immer wichtig, dass wir das nochmal betonen, das, was jetzt im Erdgeschoss ist gerade, das ist der Anfang. Das ist also nicht das Ende, das ist nicht der Dauerzustand, sondern wir befinden uns mit dem gesamten Gebäude immer noch in einer Zwischennutzung, und zwar von oben nach unten. Wir arbeiten jetzt parallel, auch da sind wir auf einem guten Kurs unterwegs, an den ganzen Grundsanierungsfragen und gehen davon aus, dass wir im Jahr 26 dann auch wirklich anfangen zu bauen. Und mit wir fangen an zu bauen, werden überall neue Nutzer natürlich auch kommen, und da werden dann auch langfristige Nutzer kommen, die, und das ist das, was wir ehrlicherweise für uns als absoluten Erfolg verbuchen, auf uns zukommen. Also es gibt im Moment wirklich auch große Handelstreibende, die sich plötzlich für den Standort Hanau interessieren, die sich mit der Frage unorthodoxes Vorgehen, irgendwie verrückte Hanau-Marketing-Komplizen und irgendwie ein Oberbürgermeister, der es wirklich ernst meint mit dem Thema Innenstadt. Man merkt jetzt gerade, dass das sich so ein bisschen verselbstständigt, ist natürlich super für uns, und dass wir immer wieder Anfragen kriegen von wirklich namhaften Playern. Und das ist jetzt natürlich an uns, daraus dann auch wirklich Mieter zu machen und Akteure in der Innenstadt zu machen. Und dann kann man vielleicht in 5 Jahren sagen, es war wirklich komplett richtig. Also jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und in 5 Jahren, glaube ich, wird man besser bewerten können, ob die Entscheidung im Grundsatz die richtige gewesen ist.
Ja, um da mal kurz einzuhaken, aber bundesweit aktive Filialisten gewinnst du ja nicht mit Storytelling, hätte ich jetzt gesagt. Da zählen doch harte Fakten, oder werden da die Standortanalysen noch anders gefahren, dass man...
Naja, das Schöne ist ja, dass die harten Zahlen, die wir natürlich auch haben, die sprechen ja auch also eine Sprache, die sagt, also Hanau wächst, ja, an allen Faktoren. Also wir haben eine Zentralität, die wächst, wir haben einen Einzelhandelsumsatz, der wächst, wir haben eine Bewohnerstruktur, die wächst. Und das ist ja klar, das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, sonst würde sich kein Unternehmen mit so einem Standort beschäftigen. Aber wenn du dann davon hast, ja auch 10, 15, 20, 30 in Deutschland. Und wenn du dann guckst und liest halt immer mal wieder Hanau, dass sie da irgendwelche verrückten Dinge tun, dann, die wissen jetzt nicht bis ins kleinste SG-Fach, was wir hier machen, aber gerade jetzt Besuch gehabt von einem relativ großen Akteur, der also innerhalb von 5 Minuten vollkommen begeistert war, weil er sagte, genau so habe ich mir das immer mal gewünscht, dass es eine Stadt gibt, die so agiert. Ne? Also die dieses Thema Innenstadt, Relevanz von Innenstadt, vollumfassend versteht und nicht nur reduziert auf, wir machen jetzt mal irgendwie so Kleinschrittchen, ne, sondern dass das eben ein Gesamtkonzept ist. Und das machen wir ja nun schon seit 10, 15 Jahren, wo wir sehr aktiv an dem Thema Innenstadtentwicklung arbeiten.
Ja. Als der Galeria die Türen geschlossen hat, wie lange musste da das Gebäude komplett zubleiben?
Bisschen was über ein Jahr. Also der letzte Verkaufstag von Galeria war im Januar 24. Und dann haben wir noch 3 Monate gebraucht, bis wir den Schlüssel bekommen haben. Also der Eigentümer, was nicht mehr Galeria war, hatte dann zu bewerkstelligen, dass Galeria das ganze Zeug da noch rauskommt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und dann haben wir den Schlüssel bekommen. Und wir haben aber an dem Tag, wo wir den Schlüssel bekommen haben, angefangen, das Gebäude neu zu gestalten von außen. Also keine leeren Schaufenster. Das war uns ganz wichtig, weil wir gesagt haben, jeden Tag leere Schaufenster erzählen jeden Tag eine traurige Botschaft. Mhm. Und deswegen haben wir bewusst Schlüssel bekommen. Die Schaufenster waren neu gestaltet und wir haben angefangen, ab dem Moment positive Nachrichten zu erzählen und ein positives Grundklima zu erzeugen. Und was mich dann total beeindruckt hat, ist, dass wir wirklich in dieser ganzen Zeit, wir haben dann knapp ein Jahr gebraucht, bis wir die Türen wieder richtig aufmachen konnten. Und in dieser ganzen Zeit ist nicht ein einziger Aufkleber, kein einziges Graffiti auf das Schaufenster gesetzt worden. Und daraus fand ich so, das war für mich irgendwie so, ja, nochmal ein Zeichen dafür, dass das Gebäude Kaufhof ist nochmal was vollkommen anderes als ein C&A-Gebäude oder ein Pekung-Kloppenburg-Gebäude. Es ist eben nicht einfach nur irgendein Haus in der Stadt, sondern die Menschen haben eine unheimlich emotionale Bindung zu diesen Warenhäusern und gerade Kaufhof, weil sie ja nun auch dann nach dem Weltkriegen in ganz vielen Städten so die ersten, ja, Wirtschaftswunderboten und so waren, ne? Mhm. Und ja, irgendwie erzählt jeder in Hanau irgendwie eine Geschichte, die er mit dem Kaufhof verbindet, ne? Also von bin ich mal verloren gegangen, über habe ich mein Hochzeitskleid gekauft, über, ne? Also das ist schon verrückt.
Das heißt aber, wenn ihr 2026 anfangen wollt zu bauen, dann heißt das, es ist auch nicht zwangsläufig so, dass wir in Zukunft noch diese Abwechslung Pop-up finden, oder ist das doch als fester Bestandteil eingeplant?
Also wir werden, das Bauen wird etagenweise gehen, also wir wollen, und das war natürlich für die ganzen Bauleute und Architekten jetzt erstmal grundsätzlich nicht die geilste Nachricht, dass der Bauherr sagt, wir wollen Nutzen und Sanieren gleichzeitig. Das finden Bauleute natürlich nicht so cool. Aber wir wollen das Erdgeschoss, das wird das Letzte sein, wenn alles gut geht in der Grundsanierungskette. Und wir wollen dann, während wir das Erdgeschoss weiter so nutzen wie bisher, fangen wir wahrscheinlich an mit dem Untergeschoss. Das wird das Erste dann sein. Dann werden wir mal ein oder zwei Wochen auch das Erdgeschoss schließen müssen, weil wir dann Versorgungsleitungen nach oben legen müssen und solche Dinge. Und dann gehen wir im Erdgeschoss aber ganz normal weiter, wollen dann das Untergeschoss öffnen und gehen dann erstes, zweites OG, drittes OG. Und ganz am Ende, dreimal auf Holz geklopft, dass die Haustechnik so lange hält, werden wir uns dem Erdgeschoss dann widmen. Und so lange, wir gehen mal von einem Zeitraum 5 bis 10 Jahre aus, werden wir in der Grundkonstruktion so im Erdgeschoss unterwegs sein, wie wir es jetzt sind. Ob wir 20 kleine Ladeflächen haben, die wir im Moment haben, noch in 3 Jahren, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Also wir haben uns die Flexibilität ausdrücklich auch beim Bau dieser einzelnen Ladeflächen so gesichert, dass wir Flächen zusammenlegen können. Das, was wir aber auf jeden Fall haben werden und behalten werden, ist diese Agora, also diese konsumzwangfreier Ort in der Mitte, Veranstaltungsort, wo die Stadtgesellschaft zusammenkommt, weil das ist, und das hat uns ehrlicherweise überrascht, eine einzige Erfolgsgeschichte.
Dann führ das doch noch mal ein bisschen weiter aus, oder? Weil wir haben ja jetzt noch gar nicht über die einzelnen Flächen.
Ja, ich will auch schon seit ungefähr, ich komme hier nicht mehr zu Wort. Ich möchte auch schon die ganze Zeit fragen, was ist mit den Hochschulsälen? Die sollen bleiben?
Ja, die Hochschule ist oben im dritten Obergeschoss im Moment als Zwischennutzer. Ah. Die soll aber dauerhaft im Gebäude bleiben, also die, weil die wachsen. Auch das ist ein schönes Ergebnis dieser ersten Monate. Die gibt es schon länger, die Hochschule, die waren aber Untermieter im Keller von einer Einrichtung am Stadtrand. Und die hat eigentlich nie jemand so richtig wahrgenommen in der Stadt. Und jetzt sind sie mitten am Marktplatz voll präsent. Die Studenten sind auf dem Marktplatz unterwegs und haben plötzlich eine Nachfrage, die sie noch nie hatten, also nach Studienplätzen. Und es sind im Moment 150, die gehen irgendwann mal Richtung 300, 400. Und dann ist klar, die brauchen im Grunde genommen eine eigene Etage. Und das ist auch der Plan, also dass eine dieser Obergeschossetagen dann dauerhaft zum Campus wird.
Und im Erdgeschoss der dritte Ort. Wie habt ihr den gestaltet? Was passiert da? Wer kümmert sich darum?
Also erstmal war der Grundgedanke von der Gestaltung im Erdgeschoss, wir wollten bewusst designtechnisch anders sein, als das andere Zwischennutzungen sind. Also Zwischennutzungen haben ja eigentlich immer so, dass da wenig Geld, okay, aber dann mit Bauzäunen und Tapetischen, das war das, was wir so gesehen haben, als wir durch Deutschland gefahren sind. Und da haben wir gesagt, so wollen wir es nicht. Also wir wollen es wertiger haben und sind dann auf ein Messebauunternehmen, die Firma ZSNFI, gekommen. Beim Messebauer ist das eigentlich so, am Ende ist das in Häkchen nur eine Frage von Geld, in die so ein Messebauer aus jeder verrotzten Halle, die ein Disneyland baut. Also es ist nur die Frage, wie von Geld bestellt zu bereit. Und wir haben dann uns entschieden, weil wir eben länger zwischennutzen wollen, mehr Geld aufzuwenden, als man das klassischerweise für eine Zwischennutzung tun würde, außergewöhnliches Design. Und das außergewöhnliche Design gruppiert sich, und das ist genau in der Mitte vom Erdgeschoss, eben um die Agora, also um unseren Marktplatz, wo wir 200 Sitzplätze haben, eine kleine Veranstaltungsbühne. Und die Sitzplätze sind jetzt nicht so, wie man das klassisch aus einem Konzertsaal kennt, sondern mit Sitzsäcken und gemütlich und Chili-Willi, sag ich jetzt mal. Und das ist eine Einladung an die Stadt, sich dort aufzuhalten und gerne auch den eigenen Kaffee mitzubringen. Man kann auch Kaffee kaufen, keine Frage, aber es ist eben ein konsumzwangfreier Raum. Und auf dieser Bühne passieren den ganzen Tag über Dinge. Von dem Elternabend für die Ferienspiele über den Vortrag der Sparkasse zum Thema »So handeln Sie richtig an der Börse«, über Bingo, über Live-Musik. Jetzt vor kurzem hatten wir die Brüder Grimm-Festspiele, die eigentlich Winterpause haben, aber die haben eine Winterveranstaltung dort gemacht. Und so lebt dieser Ort. Und das ist total herausragend, wie schnell die Menschen das angenommen haben. Ehrlicherweise hat uns das vor Riesenprobleme gestellt, weil wir darauf gar nicht vorbereitet waren und wir gedacht haben, das läuft so nebenbei. Und jetzt haben wir zwei Leute, die eigentlich nichts anderes machen, als sich mit diesem Ort auseinanderzusetzen. Also Kuratierung, dann musst du ja auch immer jemanden haben, der die Technik bedient, du musst jemanden haben, der den Raum umbaut und. Also da sind wir ein Opfer unseres eigenen Erfolges geworden, weil die Nachfrage so ist, dass wir sie inzwischen fast gar nicht mehr bedienen können.
Wollte ich sowieso fragen, wer kümmert sich denn um die Bewirtschaftung des Hauses? Also es ist ja ein riesiges Haus, kann ja nicht nur eine Person, die sowieso was anderes macht, eben mal nebenbei machen. Wie habt ihr das denn geregelt?
Ja, wir haben, es gibt eine zweite städtische Tochter, das ist die Bauprojekt Hanau GmbH, die ist formal von der Stadt damit beauftragt worden, das Gebäude zu betreiben und es am Ende auch umzubauen. Die GmbH und auch die Hanau Marketing GmbH sind in den letzten Monaten deutlich personell auch angewachsen, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass das ein äußerst personalintensives Thema halt einfach ist. Ne? Also man braucht tatsächlich gar nicht einen Hausmeister nur, sondern wir haben jetzt vier. Facility-Menschen, ne, die von Heizung über alles Mögliche irgendwie tun, die auch die Technik bedienen, der Agora, die das Licht anmachen morgens und, was dann alles so ist. Wir haben zwei Kolleginnen, die nichts anderes machen, als sich mit der Nutzeranbahnung, also mit Mietinteressierten und so weiter auseinanderzusetzen. Wir haben eine klassische Center-Managerin eingestellt, die wir auch tatsächlich aus dem Segment abwerben konnten, was uns natürlich irre hilft, weil an ganz vielen Stellen haben wir ja auch ehrlicherweise überhaupt gar nicht gewusst, was wir da tun. Also ja. Keine Stadt hat bisher vorher irgendwie Center-Management gemacht, wir auch nicht. Und wir haben vieles lernen müssen. Ich glaube, wir haben da aber immer ganz gut reagiert drauf und auch einen ganz guten Umgang mitgefunden.
Wie finanziert ihr das denn? Also lohnt sich das wirtschaftlich für euch oder zahlt ihr Unmengen drauf?
Also es ist erstmal so, als diese Ankaufsentscheidung gefallen ist, da war klar, und so haben wir auch den Ankaufsbeschluss herbeigeführt, dass wir vor 2027 nicht über wirkliche Mieteinnahmen reden. Also so haben wir den Ankaufsbeschluss vorformuliert. Das war also allen handelnden Akteuren in der Stadt klar, dass es bis dahin in Häkchen ein Draufleggeschäft ist. Jetzt ist es so, wir haben Ende 2025 und wir haben jetzt in diesem Jahr schon, jetzt noch keine wahnsinnigen Mieten, aber wir haben in diesem Jahr Mieten erzielt. Wir werden im nächsten Jahr durchaus relevante Mieten erzielen. Das heißt, wir kommen viel früher im Prinzip in einen Rückfluss. Das ist schön, zeigt aber auch, dass wir länger brauchen als 2027, um in eine Vollwirtschaftlichkeit zu kommen. Und was ist Vollwirtschaftlichkeit? Also unser Oberbürgermeister hat als Wunsch formuliert, dass wir Zins- und Betriebskosten irgendwann erwirtschaften. Und ich sage jetzt mal, da werden wir vermutlich nicht hinkommen. Warum ist das so? Weil wenn wir eine Etage an die Brüder Grimm Berufsakademie zum Beispiel abgeben würden, das ist auch eine städtische Einheit, das heißt, sie zahlt keine Miete. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass dann der da unten drunter nicht doppelte Miete bezahlt. Ja. Da ist immer jetzt die Frage, und das werden die Nutzungsideen der nächsten Jahre, die wir dann gemeinsam noch entwickeln, zeigen, wie viel öffentliche Nutzung werden wir uns dort gönnen können. Ne, so muss man es, glaube ich, formulieren.
Also ist nicht klar, ob jetzt zum Beispiel die Veranstaltungsfläche der dritte Ort
das wird auf jeden Fall bleiben.
Das bleibt.
Das wird auf jeden Fall bleiben, weil auch dahinter liegt jetzt, wir haben Anfragen inzwischen auch aus der Wirtschaft. Also natürlich werden wir im nächsten Jahr anfangen, diesen Ort abends eben auch zu vermieten, ne? Ganz klar, weil der Ort eben voll akzeptiert ist.
Also sind das Veranstaltungen, die vorher gar nicht stattgefunden haben? Haben die sich jetzt verlagert? Ist man dadurch auf neue Ideen gekommen oder wie schätzt du das ein?
Also beides. Also von jedem ein bisschen was. Wir haben natürlich auch sehr, sehr bestimmt gerade in die städtischen Strukturen reingesagt, Leute, ihr müsst raus aus euren kleinen Kämmerchen-Büros und aus euren Online-Meetings. Ihr müsst wieder auf die Bühnen, ja, und so. Da, also die, sag mal, gerade die städtischen Vorträge, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, ohne dass das jetzt auch wirklich so war, so macht man seinen Vorgarten, ohne dass man Steine reinlegt. Also so diese ganzen Nachhaltigkeitsfragen
was,
auch.
Was andere an der VHS anbieten quasi.
Genau. Und am Ende ja aber immer, und das ist genau der Hebel, das bieten die in der VHS oder in geschlossenen Räumen an, wo man sich vorher anmelden muss. Das heißt, man bietet das eigentlich am Ende ja nur einer sowieso schon fachinteressierten Gruppe an. Und dadurch, dass wir das in den öffentlichen Raum holen und das da einfach ist und man muss sich nicht anmelden, läuft man dran vorbei und denkt, ach, guck mal, ich bin ja auch gerade Steingarten, das ist ja gerade genau mein Thema, da bleibe ich gerade mal sitzen. Und dann kann man übrigens auch nach 10 Minuten wieder gehen, ohne dass es auffällt. Ja. Also das ist natürlich ein anderer Zugang, wesentlich niedrigschwelliger in vielleicht etwas kompliziertere Themen. Und so ist die Mischung. Also wir haben auch vieles neu konzipiert. Aber wir haben natürlich teilweise auch verlagert, aber nicht aus anderen städtischen Orten. Also das ist ganz wichtig. Wir haben natürlich sehr genau geguckt, dass wir uns mit dem ganzen Stadthof nicht selbst kannibalisieren und irgendwie dem Kulturforum oder dem Kongresspark irgendwelche Veranstaltungen klauen. Ne? Das ist ja klar.
Das klingt nach einem ziemlich einzigartigen Projekt. Weißt du, ob es sowas deutschlandweit nochmal in einer ähnlichen Form gibt? Also dass eine Stadt das kauft und macht dann Bibliothek und Kindergarten rein oder sowas, das hört man ja schon mal immer wieder, aber dass man da wirklich so einen multifunktionalen Raum draus macht?
Na, ich glaube, das, was besonders ist, ist, dass wir es wirklich selber auch betreiben. Also, dass wir, und das habe ich so in der Konsequenz noch nicht gesehen, also, dass die Stadt Mietverträge macht, dass sich die Stadt jetzt plötzlich um die klassischen Fragen eines Center-Management kümmert, also von Anzeige schalten bis ich weiß nicht wohin. Ne? Und da kann man jetzt auch übrigens vortrefflich drüber streiten, ob das eigentlich Aufgabe einer Kommune ist. Aber so wie wir Innenstadt verstehen und so wie wir diesen Ort verstehen und auch unsere Rolle als Kommune, wie aktiv muss ich sein, damit die Stadt nicht ihre Daseinsberechtigung verliert, die Innenstadt, der Kern der Gesellschaft, glaube ich, dass das absolut erlaubt ist, das so zu machen. Man darf es natürlich nicht machen in einem wirtschaftlichen Wettstreit zu der Privatwirtschaft. Nee, also wenn wir jetzt anfangen würden, ein zweites Einkaufscenter neben unserem Forum aufzumachen, dann würde vermutlich HBB irgendwann sagen, habt ihr sie noch alle? Und was machen wir? Wir sind in der Vermietung sehr eng mit HBB unterwegs, stimmen uns immer ab, sodass da auch am Anfang volle Transparenz, dass da gar keine Missverständnisse aufkommen. Wenn wir die Shops im Erdgeschoss kuratieren und auswählen, dann achten wir selbstverständlich darauf, dass es das in der umliegenden Innenstadt nicht gibt, also das, was wir dort ansiedeln. Wir würden jetzt nicht dem unmittelbar neben uns gelegenen Schuhladen irgendwie Konkurrenz machen, weil wir das gleiche Segment anbieten. Mhm. Ne? Und da muss man schon sehr, sehr genau darauf achten, dass man da die Balance findet. Und dann schafft man, Julian, du hast das vorhin gesagt, im Übrigen auch eine hohe Akzeptanz bei seinen Innenstadtakteuren. Und das ist ja wichtig, die müssen das Projekt alle mittragen. Ja. Und alle müssen es mitgehen. Und das haben wir bislang.
Es ist ja, haben wir vor 2 Jahren oder auch im Vorgespräch ja darüber gesprochen, du sagst es auch immer wieder, natürlich muss es sich rechnen, aber es führt ja auch zu positiven Effekten, die man vielleicht nicht so 1:1 betriebswirtschaftlich niederschreiben kann, wie das Umfeld zum Beispiel das profitiert. Also eigentlich bräuchtet ihr doch Kennzahlen über das eigentliche reine BWLer-Denken hinaus, die euch zeigen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Passantenfrequenz kann ein Beispiel sein. Absolut. 2024 5% gestiegen, jetzt im ersten Halbjahr 2025 wieder 4% gestiegen in Hanau. Ihr habt die Frequenz im Stadthof, aber ihr könnt quasi die Befragungsergebnisse noch ranführen. Hast du noch Ideen, wie du der Politik zeigen kannst, dass es eine Notwendigkeit ist, was ihr da macht?
Wir versuchen, all diese ganzen harten Zahlen natürlich auch zu nehmen. Also im Einzelhandelsumsatz, Zentralität habe ich eben gesagt. Wir haben uns jetzt auch dran gemacht, uns mit den Fragen, das Institut für Handelsforschung hat da gerade eine ganz interessante Herangehensweise präsentiert. Also wie wirkt sich Leerstand eigentlich auf die kommunalen Haushalte aus? Ja. Und da wir über Lehren im Prinzip einen sehr guten Überblick haben über unsere Innenstadtdaten, haben wir das auf Hanau direkt ausrechnen lassen. Wir haben schon wenig Leerstand, aber der Leerstand, den wir haben, kostet den Hanauer Haushalt jedes Jahr 1,5 Millionen Euro an Gewerbesteuerminus, an Einkommensteuerminus. Und wenn man das einfach mal alles zusammenpackt und wir das alles nicht gemacht hätten, hätten wir übrigens viel mehr Leerstand, dann wären wir da sehr schnell bei 3 Millionen minus im Jahr. Und dahinter liegt dann schon die Botschaft, es ist schlau, Geld in die Hand zu nehmen, um die Innenstadt aktiv mitzugestalten. Und da bin ich jetzt ausdrücklich übrigens, und das muss ich immer sagen an der Stelle, man muss dann auch ein bisschen den Blick vom Handel wegnehmen. Also, weil die Aufgabe der Kommune ist es nicht, den Handel zu retten. Ja, die Aufgabe absolut. Der Kommune ist es, die Innenstadt als den Ort zu erhalten, wo die Menschen zusammenkommen.
Ja.
Oh, und wenn das schön gesagt. wenn das in der langen Kette den Steuerzahler ganz viel Geld kostet, dann muss man es erklären können und man muss um Akzeptanz werben können, warum das richtig ist. Und ich bringe da immer ein schönes Beispiel bei uns. Die Stadtbücherei, die ja in keiner Stadt in Frage gestellt werden würde, das ist ein Zuschussgeschäft, das wissen wir alle, und niemand würde das in Frage stellen, wir machen jetzt keine Stadtbücherei mehr. So, und bei uns kostet die Stadtbücherei im Jahr zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro den städtischen Haushalt für 400.000 Besucher. Und das ist eine Orientierungsmarke. Und wenn wir uns mit dem Stadthof ungefähr in diesem Segment einbewegen, wir werden mehr als 400.000 Besucher haben, weil die schaffen wir jetzt schon mit dem Erdgeschoss im ersten Jahr, dann hast du ungefähr eine Idee, was es wert sein kann, gesellschaftlich, dieses Projekt zu haben. Ja? Aber du musst dann auch immer Sachen anbieten, die natürlich kostenfrei sind, die sich alle leisten können, von denen alle was haben. Das ist klar. Du kannst da nicht da eine Eintrittskarte für verlangen, dann funktioniert es nicht.
Ist nicht auch eine wirkliche Benchmark, dass ja, für die Strahlkraft des Stadthofes, dass jetzt Körperwelten zu euch gekommen sind, nach Hanau und nicht, wo man es eher vermuten würde, nach Frankfurt?
Ja, absolut. Der schöne Punkt ist, dass die auf uns zugekommen sind. Also wir haben gar nicht geworben und ehrlicherweise hatten wir, du hast gesagt, vor 2 Jahren, als wir die Ankaufsentscheidung getroffen haben, da hätte keiner von uns darüber nachgedacht, da irgendwo Ausstellungen anzusiedeln. Die sind auf uns zugekommen und wir haben gelernt, was das für ein Magnet, so eine Nutzung für die Innenstadt sein kann. Und auch da jetzt wieder, du hast eben gesagt, Julian, Frequenzmessung behalten wir natürlich immer im Auge. Wir haben jetzt mehr Menschen in der Innenstadt. Unsere Parkhaus GmbH berichtet jetzt für die Wochen, seitdem wir aufhaben, von einem Einstellzahlen plus von 11%. Selbst unsere HSB kann genau messen, dass mehr Menschen an dieser Station aussteigen, seitdem die Körperwelten da sind. Und dann kommt der harte Punkt dagegen. Dann kommt der harte Punkt dagegen, dass der Einzelhandel in der Spanne von 3-6% Umsatzplus hat drumherum, also drumherum. Und die fragen die Leute, wo kommen sie denn eigentlich her? Und da sagen jetzt immer mehr Leute, ich bin übrigens zum ersten Mal in Hanau, weil ich Körperwelten besucht habe. Und das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Und das, dass wir das so merken und dass die Leute das so merken, das ist großartig.
Ja. Wir gucken gerade auf die Zeit und sehen schon, dass wir
müssen
eigentlich
noch
schon
eine Folge machen.
Zu lang sind. Aber eine wichtige Frage habe ich noch, weil du es gerade wirklich so perfekt auf den Punkt gebracht hast, was wir ganz groß rausbringen müssen. Es lohnt sich, Geld in die Hand zu nehmen, um die Innenstadt zu stärken. Wie viele Städte sehen das so in deinen Netzwerken, in deinen Gesprächen, die du das ganze Jahr führst?
Also zunehmend mehr. Wirklich zunehmend mehr, aber
zu wenige
und vor allen Dingen ehrlicherweise vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu spät, weil wenn du das jetzt nicht schon vor 10 oder sagen wir mal spätestens nach Corona in der Konsequenz angefangen hast, wie wir das hier tun, dann hast du jetzt auch ganz schön viel wieder aufzuholen. Und ob das an der einen oder anderen Stelle dann überhaupt noch aufzuholen ist, also wenn du erstmal eine Straße verloren hast, die wir übrigens bei uns in Hanau auch haben, dann glaube ich, dass es da dann auch unsinnvoll ist, Steuergelder an die Hand zu nehmen, um mit ganz viel Geld so eine Straße wieder zurückzuholen. Na, da muss man einfach sagen, gut, die Straße schreiben wir jetzt ab, konzentrier dich auf das, wo du noch gestalten kannst.
Ich muss hier leider schon wieder auf die Uhr schielen. Daniel, bevor wir zum Abschluss kommen, eine Frage habe ich noch. Wie geht's weiter mit dem Kaufhof? Was sind die konkreten nächsten, mit dem Stadthof? Was sind die konkret nächsten Pläne? Ich weiß, da gibt es einiges.
Genau, im November kommt jetzt so einiges hinzu. Wir werden Ende November im zweiten Obergeschoss eine Retro- und Arcade-Ausstellung dazu haben. Also nicht nur angucken, sondern auch spielen. Auf 400 Quadratmetern kann man dann Flipper und Pac-Man und den ganzen Kram machen. das ist für uns ehrlicherweise die schönste Nachricht. Wir werden direkt nach den Körperwelten, die im Moment im ersten Obergeschoss sind, die sind bis zum 13. Januar noch hier. Wir werden dann ab Februar direkt die nächste Ausstellung haben. Es wird die Banksy-Ausstellung, die wir dann auch wieder für einen längeren Zeitraum auf der gesamten Etage haben. Und das ist, glaube ich, eine schöne Indikation, wohin sich Innenstädte dann entwickeln müssen. Das sind eben andere Nutzungen als Handel. Und dann für uns natürlich eigentlich am Ende die größte Freude. Reden wir mit einem großen Handelsunternehmen im Moment für die gesamte Nutzung des Untergeschosses. Da hoffen wir, dass wir bis Jahresende da auch einen unterschriebenen Mietvertrag kriegen. Und dann hätten wir eben auch einen Ankermieter in dem Gebäude, ab 2027 wahrscheinlich. Und das zeigt dann eigentlich, wenn man dann ehrlicherweise nach einem halben Jahr, wir haben erst seit einem halben Jahr auf dann, dass man solche Entwicklungen schon angestoßen hat, ja, dass das alles nicht ganz so verkehrt gewesen ist. Das ist, glaube ich, dann ja relativ naheliegend.
Ne? Wir drücken die Daumen.
Du hast gerade gesagt, wir brauchen andere Nutzungen statt Handel, aber wir brauchen andere Nutzungen plus Handel natürlich. Ne?
Also, absolut, ganz klar. Also hast du recht. Ja.
Als du vorhin den rosa Elefanten erwähnt hast, hat es mich schon in den Fingern gejuckt, dass du sagst, was als nächstes nach Körperwelten kommt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was der rosa Elefant mit Banksy-Ausstellung zu tun hat, dann müsst ihr in die Banksy-Ausstellung gehen.
Absolut, absolut, ja.
Daniel, wir haben dich das letzte Mal gefragt, wie soll die Innenstadt in 20 Jahren ausschauen? Das haben wir, ja. Wer das wissen will, was Daniel darüber denkt, hört bitte nochmal in Folge 16 rein. Daniel, diesmal will ich von dir wissen, wie sieht der Stadthof in 20 Jahren aus?
Also ich hoffe jetzt als allererstes, dass wir in 20 Jahren mit der Grundsanierung fertig sind. Das ist aber angesichts der Haushaltslagen, also das ist ja natürlich das, was einem immer auch ein bisschen Sorgen macht bei dem Ganzen. Ne? Also die kommunalen Situationen sind natürlich werden nicht besser, zumindest im nächsten Jahr nicht. Wie sieht er sonst aus? Er wird ansonsten, ich hoffe sehr, dass wir einen stabilen Ankermieter im Untergeschoss haben, dass wir im Erdgeschoss uns genau diesen Freiraum bewahrt haben, den wir jetzt gerade leben, also zwischen verrückten Labels und wir sind Ermöglicher für außergewöhnliche Konzepte und du hast diesen Ort, wo Menschen zusammenkommen, ohne dass sie dafür einen Eintritt bezahlen müssen, ohne dass sie etwas konsumieren müssen und in den oberen Etagen bin ich ehrlicherweise noch nicht so ganz entschlossen, was ich da in 20 Jahren sehe. Also da gibt es unterschiedliche Ideen und wir haben jetzt in den letzten Monaten festgestellt, dass die Dinge so schnell im Wandel im Moment sind, dass die Idee, die man heute hat und als richtig erachtet, ich habe vorhin die Brüder Grimm Berufsakademie gesagt, Bildung, der Begriff Bildung wird sicherlich vorkommen in dem Ganzen, ob es dann am Ende die Brüder Grimm Berufsakademie in 20 Jahren noch ist, wer weiß. Dafür ist die Zeit im Moment einfach zu dynamisch. Ja, und es kommen neue Themen vielleicht um die Ecke, die wir jetzt noch gar nicht sehen. Und das ist unsere Stärke, dass wir uns nicht einengen wollen und dass wir immer flexibel bleiben wollen, wenn neue Ideen um die Ecke kommen.
Ganz herzlichen Dank, Daniel, für das Update aus Hanau. Und ich würde sagen, spätestens, wenn ihr den Handelsmieter dann am Start habt, dann hören wir uns wieder.
Genau.
Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, wir können ja so eine kleine Serie draus machen irgendwie.
Naja, ich meine, ihr seid ja wirklich ein sehr positives Beispiel und an euch kann man auch einfach in vielen Hinsichten was lernen.
Vielen Dank für das Lob.
Danke dir. Danke fürs Zuhören und
wir hören uns demnächst.
Genau, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.